Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder hier sein zu können. Wer bin ich? Mein Name ist Alexander Wirth. Ich arbeite seit 1997 mit Linux. Und Moment. Tücken der Technik. Bin seit 2003 hauptberuflich als Berater bei der Firma Creditiv angestellt. Das ist ein kleines, ja, mittelständiges Unternehmen, was sich auf Open-Source-Dienstleistungen spezialisiert hat. Da bin ich der technische Leiter und betreue im Prinzip die meisten unserer Projekte. So, was mache ich noch? Ich bin sehr aktiv im Debian-Projekt. Dort bin ich Debian List Master. Ich betreue das Backports-Projekt, maintaine ungefähr 40 Pakete, unter anderem so Dinge wie den Isinga-Nagios-Stack, also Isinga, Nagios, NRPE, CheckMK und was da halt noch so rumkreucht und fleucht. Netzwerkbereich habe ich so Sachen wie IP-Root, was wahrscheinlich jeder auf seinem Linux-System drauf haben sollte. KeepAlive.de, Dance Guardian, Contract.de, den gesamten NFNet-Filter-Stack. Also eine gute Reihe von Paketen aus dem Bereich. Ja. Über was wollen wir heute reden? Zum einen über generell hohe Verfügbarkeit von Firewalls. Das heißt, fast kein Unternehmen kommt heutzutage ohne etwas aus, ob da jetzt eine DMZ steht oder ob da ein Router steht, hinter dem genattet wird auf ein privates Netz. In irgendeiner Form wird es immer einen Router oder eine Firewall geben. Wie es immer so ist, möchte man eigentlich diesen Single Point of Failure vermeiden, dass man eine Firewall hat und wenn diese stirbt, ist das gesamte Netz tot. Aus diesem Grund setzen die meisten Leute auf Failover. Failover bedeutet im einfachsten Fall ein Active-Passive-Setup. Das heißt, man hat dort zwei von den Dingern stehen. Wenn der eine ausfällt, übernimmt der andere die IP des ersten. Der kann dann die Verbindung weiterführen. Mit dem Weiterführen ist allerdings ein Problem, weil die meisten Firewalls sind als Stateful-Firewalls ausgelegt. Das bedeutet, sie akzeptieren nur Verbindungen, die sie bereits kennen. Im normalen Active-Passive-Fall, wenn ich einfach nur eine IP übernommen habe, kenne ich die Verbindungen aber nicht. Das führt auf einem Linux-System halt im Normalfall dazu, dass die Verbindung dann einfach abbricht bei einer TCP-Verbindung. Bei UDP ist das nicht so dramatisch, aber bei TCP, sage ich jetzt mal SSH oder ob das jetzt ein Download ist über einen Webserver, sorgt es dann dafür, dass die Firewall, die übernommen hat, die Verbindung einfach verwirft. Man kennt das unter dem Begriff Stateful Firewalling. Das machen eigentlich heutzutage alle Firewalls auf die eine oder andere Art oder Weise, Art und Weise. Genau, das ist hier nochmal kurz die Ursache. Wie macht es der Linux-Kernel? Gut, wir beschäftigen uns jetzt hier primär mit Linux. Die BSD-Leute machen es anders, Cisco sowieso. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal darstellen, wie dieses Problem im Linux-Kernel gelöst wird oder zustande kommt. Der Linux-Kernel. Der Linux-Kernel hat ein eingebautes Modul, das nennt sich NFContract, steht für Netfilter-Contract. Netfilter ist die Infrastruktur, die von Harald Welte im Jahr, es muss 2002, 2001 so in dem Dreh rum oder schon älter gewesen sein, die das alte IP-Chains aus dem 2.0er-Kernel abgelöst hat und ist im Prinzip eine modulare Infrastruktur zum Verwalten von ja, ich sag mal, Firewall-Informationen. Da fallen halt so Dinge zwischen wie TCP-Matching, das heißt, ich möchte eine IP-Tables-Regel erstellen, die auf Source- und Destination-Port matcht. Das ist einer der einfachsten aller Fälle. Geht dann ganz hoch bis zu den sogenannten Contract-Helpern, was so ziemlich das Komplizierteste darstellt, was man in diesem Bereich findet. Contract-Helper versuchen dieses Problem zu lösen, was man hat, wenn man, ich sage jetzt mal, schlecht programmierte Protokolle hat. Ein gutes Beispiel dafür ist H323, der persönliche Albtraum eines jeden Firewall-Menschen. Ein bekannteres Beispiel ist FTP. Was passiert in diesen Protokollen? FTP trennt, so wie ich, das Mikrofon. FTP trennt einen Kontrollport und einen Datenport. Das heißt, ich habe zwei völlig unabhängige Datenströme, zumindest aus Firewall-Sicht, die ich aber verknüpfen muss, weil zu einer Kontrollverbindung gehört auch immer eine Datenverbindung. Und wenn ich eine Stateful-Connection habe, muss ich halt wissen, was zueinander gehört, damit ich diese Verbindung auch richtig tracken kann. Diese Contract-Helper machen nichts anderes, als in das Protokoll selbst hineinzugucken und zu ermitteln, wo gehört denn mein Datenport zu. Das heißt, der NF-Contract-FTP-Helper kann grundsätzlich ein Subset von FTP sprechen und ermittelt dort, welchen Datenport haben wir denn jetzt eigentlich ausgehandelt und trackt diesen mit. Gaffertape löst alles. War ich stehen geblieben. Genau, Contract Helper. Das heißt, die verstehen die einzelnen Protokolle. Noch. Heute ist aber der Wurm drin. Verstehen die einzelnen Protokolle und pflegen diese sogenannten Expectation Tables. Im Fall von H323 bedeutet das, dass wir einen ASN1-Compiler innerhalb des Kernels haben, der dieses unsägliche ASN1 von H323 dekodieren kann. Nicht schön, sorgt auch immer wieder für Sicherheitslücken, lässt das Problem, lässt sich aber nicht verhindern. Die einzige Alternative zum Connection-Tracking wären Proxys. Das machen die, oder haben zumindest die BSD-Leute früher gemacht. Da gab es dann sogenannte Helper im User Space, die quasi als Proxy fungiert haben. Diese Expectation Helper lassen wir jetzt ein bisschen außen vor, weil das doch relativ komplexe Materie ist und konzentrieren uns einfach nur auf Contract selber. Contract speichert Verbindungsinformationen. Das bedeutet, was ist es überhaupt für eine Verbindung? TCP, UDP, SCTP, was so alles kreucht und fleucht. Wo kommt das her? Wo geht das hin? Und wie ist der Status der Verbindung? Man unterscheidet im Allgemeinen innerhalb von IP-Tables zwischen den Stati Invalid. Das heißt, das ist eine Verbindung, zu der ich keine Informationen habe, wo aber halt laufende Pakete kommen. Neue Verbindung, halt SYN-ACK-Aufbau und Related. Related-Verbindungen sind diese benannten Expectation-Verbindungen. Das heißt, der Kernel sieht halt, ich hab gerade über den Datenport für FTP einen bestimmten High-Port ausgehandelt und das erste Paket, was über diesen High-Port als Daten läuft, ist dann halt eine Related-Verbindung zu dieser FTP-Verbindung. Das wird alles im Kernel getrackt. Diese Tabelle ist endlich, das muss man wissen. Wenn man eine Firewall hat, wo wirklich viel Traffic drüber läuft, kann es einem passieren, dass einem diese Contract-Table vollläuft und dann fängt die Firewall an, Pakete zu rejecten. Man kann das einstellen, die Größe der Tabelle, muss man aber wissen. Sehr beliebter Fehler, gerade so im Angriffsfall oder so, wenn man Denial of Service hat und viele Verbindungen einlaufen, läuft einem gerne die Contract-Table voll. Das ist ganz klar ein Fehlerpunkt, der man achten muss. Man kann diese Tabelle auch auslesen, das ist in proc, sysnet, ip-contract, glaube ich, oder das ist eventuell auch. Würde ich aber nicht empfehlen, das von Hand auszulesen. Es gibt da von Pablo Nuera, der auch aus dem Netfilter-Projekt stammt, eine Reihe von Tools, das sind die Contract-Utils. Die kann man in Debian zum Beispiel aus dem Paket Contract installieren. Da kommt ein Tool namens Contract mit. Dieses Tool ist von der Syntax her sehr ähnlich wie IP-Tables, -l, -f und zeigt die Contract-Informationen des Kernels an. Mit diesem Tool kann ich theoretisch auch bestehende Verbindungen auf meiner Firewall töten, indem ich einfach die Expectation-Table für diese Verbindung ausleere.
Gut.
Das Problem haben wir jetzt halbwegs geschildert. Gibt es zu diesem Problem noch Fragen?
Gut.
Wie können wir dieses Problem lösen? Gerade genannter Pablo Neira hat sich da etwas zu ausgedacht. Das nennt sich Contract D. Der Contract D ist ein kleiner Daemon, der synchronisiert diese Contract-Verbindungsinformationen über mehrere Rechner. Das heißt, im einfachsten Fall habe ich ein klassisches Active-Passive-Setup. In diesem Active-Passive-Setup habe ich dann halt einen Master, der hat halt normalerweise im Normalfall die VIP und hält im Normalfall unsere Verbindungen. Sollte es sich jetzt ergeben, dass dieser Master aus irgendwelchen Gründen verstirbt oder in eine Wartung geht, würde der Backup-Server die Verbindung, die IP-Adresse, also die VIP übernehmen und übernimmt dann die Verbindungen der Firewall. Contract D selber kümmert sich nicht um diese IP-Adressenübernahme. Das heißt, es ist nur ein Helfer, der diese Contract Tables synchronisiert. Das heißt, ich brauche ein weiteres Stück Software. So, das ist, ich sage es mal, im Enterprise-Bereich ist das für gewöhnlich Pacemaker. Ich weiß nicht, wer es kennt. Kein schönes Tool. Muss man einfach so sagen. Also Pacemaker ist ein unheimlich komplexer Stack von Software, der aus einer Reihe von teilweise dokumentierten Protokollen besteht, die unheimlich fies zu debuggen sind. Also ich weiß nicht, wer schon mal wirklich das Vergnügen hatte, Kogosync zu debuggen. Ich kann es keinem empfehlen. Das beginnt also auf den Protokollen und geht hoch in der Logik, dass wenn ich einen Knoten runterfahre, plötzlich mein ganzer Cluster einfach auseinanderbricht. Es ist leider alternativlos. Das heißt, wenn ich komplexe Stacks pflegen will, wie ich habe einen Knoten, auf dem befindet sich eine Datenbank, eine Firewall und ein Webserver und muss bestimmte Aktionen machen. Wenn zum Beispiel der Webserver runtergeht, dann muss ich die Datenbank auf einen anderen Knoten verschieben und so weiter und so fort. Gibt es zu Pacemaker leider keine Alternativen. Früher gab es HeartBeat 2. Pacemaker sollte HeartBeat 2 ablösen, hat es aber auch nicht schöner gemacht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, alternativlos. Im Red Hat Environment gibt es noch den Cluster Manager, aber der verwendet teilweise unten drunter dasselbe Zeug. Da wird das Problem auch nicht schöner. Für die einfachen Fälle, mache ich das hier hinten, gibt es KeepAliveD. KeepAliveD ist eine Software, die wurde eigentlich geschrieben, um IPvS-Cluster zu verwalten. IPvS, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, steht für IP Virtual Server, ist ein Modul im Linux-Kernel, das es ermöglicht, einen Software Load Balancer aufzubauen. Was bedeutet das im Detail? Ein Software Load Balancer nimmt Verbindungen an, nein, nimmt die Verbindung nicht an, sondern leitet sie an verschiedene Knoten weiter. Das heißt, ich kann vorne einen Entry-Server haben, der nimmt zum Beispiel HTTP-Verbindungen an. Nein, er nimmt die Verbindung immer noch nicht an. Er verwaltet HTTP. Und immer wenn eine Verbindung von außen reinkommt, dispatcht er die auf OCLR 4 auf einen meiner Knoten. Das heißt, ich kann halt hinter einer IP beliebig viele Knoten hinter haben. Wir machen das zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst. Da läuft, da haben wir auch eine KeepAliveD laufen. Da werden halt SMTP-Verbindungen auf vier Knoten dispatched. Das heißt, ich lande immer auf unterschiedlichen Mail-Servern. IPvS selbst kann man von Hand konfigurieren, mit IPvS ADM. Macht allerdings nur begrenzt Sinn, weil was IPvS ADM nur kann, sind statische Regeln. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe hier 5 HTTP-Server, die gehen über diese VIP, die bedienst du bitte im Round Robin oder da gibt es verschiedene Algorithmen, Source Hashing, das heißt, ich bilde einen Modulus über die IP-Adresse und den Server und so, dass die Verbindungen immer auf demselben Webserver landen, mit Round Robin, Latest Wage Connection, das heißt, der mit den wenigsten aktiven Verbindungen kriegt die Verbindung. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten im Kernel, ist aber eigentlich auch jetzt nicht Thema. und der nimmt mir die Verbindung entgegen. Wieder zurück zu Keep Alive. Warum brauche ich ihn? Weil die Verbindungen im IPv6-ADM erstmal statisch sind. Was ich natürlich möchte, ist, dass wenn einer meiner HTTP-Server runtergeht, weil er gewartet werden muss, kaputt ist oder sonstiges oder nicht mehr reagiert, muss ich natürlich die IPv6-ADM-Tabellen anpassen. Kann IPv6 selber nicht. Dafür gibt es halt sowas wie Keep Alive. Der geht halt hin, prüft in regelmäßigen Abständen, funktioniert mein Webserver noch. Und wenn er noch funktioniert, lasse ich ihn in der Table drin. Und wenn er nicht funktioniert, nehme ich ihn runter. Dann fällt er aus der Table raus. Funktioniert hervorragend. Wir verwenden das Teil so Mail-Setups mit um die 20 Mail-Knoten. Es gibt Squid-Setups oder HTTP-Server-Setups, die gehen in den dreistelligen Knotenbereich. Also eine sehr empfehlenswerte Software. Das ist vor allen Dingen wesentlich schlanker und leichter zu konfigurieren als Pacemaker. Auch Pacemaker kann IPv6 verwalten. Bringt aber in dem Fall ein weiteres Problem auf. Was bringt denn ein Software Load Balancer, der wieder ein Single Point of Failure ist? Und da kommt jetzt die Funktionalität zum Tragen, die wir von Keep Alive gern benutzen möchten. Er ermöglicht es nämlich, mehrere Knoten zu haben im Active-Passive Standby. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, ich habe einen aktiven Software-Load-Balancer, habe zweiten Load-Balancer daneben stehen, der im Fehlerfall einfach übernimmt. Wie hat Keep Alive das gemacht? Hat nämlich VRRP implementiert. VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, kommt ursprünglich von Cisco und wurde verwendet, oder wird verwendet, wobei es auch schon Nachfolger gibt von Cisco, um halt zwischen verschiedenen Cisco-Routern entsprechend Failover zu gewährleisten. Das dokumentiert im RFC 5798. Da kann man die ganzen wunderschönen Details nachlesen. Allgemein ist VRRP tatsächlich relativ leicht zu debuggen. Man hat halt wirklich ein paar Knoten, die announcen über Multicast, hier, ich bin da, ich habe Priority XY, ich bin im Backup-State. Wenn jetzt sich ergibt, dass irgendwie kein Master da ist, dann wird halt irgendeiner hochgestuft zum Master, oder wenn jemand mit einer höheren Priorität kommt, als der aktuell Master ist, stuft sich der halt auch hoch zum Master. So dass halt immer nur ein Master existiert. Ein relativ simples Election-Protokoll, nicht schwer zu verstehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wer VRRP einsetzt, möchte Verschlüsselung einschalten. Das hat weniger den Grund, dass das Protokoll unsicher ist. Das ist sicherlich auch ein Problem. Das Problem ist, es gibt ganz viele Komponenten in diversen Firmennetzwerken, die auch VRRP verwenden. Ich habe mal den Deutschen Wetterdienst offline genommen, weil wir halt einen Cluster mit VRRP gestartet haben und dann plötzlich die ganzen unverschlüsselt arbeitenden Cisco-Router die Grätsche gemacht haben. Also immer Verschlüsselung einschalten. Nur zu Debugging-Zwecken ausschalten, wenn man genau weiß, dass nichts passiert. Gut, nachdem wir das gesagt haben, gehen wir noch mal ein bisschen zurück zu Contract-D und erläutern einfach noch mal ein paar Grundlagen von Contract-D, die man wissen sollte. Contract-D unterstützt generell Primary Backup und Multi-Primary Setups. Das bedeutet, Primary Backup ist klar, ist ein Active-Passive Setup. Ich habe einen Knoten aktiv da stehen und einen zweiten passiv, der einfach nur dann arbeitet, wenn der erste ausgefallen ist. Wird in Firmenetagen immer sehr ungern gesehen, wenn da eine potente Hardware steht, die nichts tut. Deswegen ist da immer der letzte Schrei so Multi-Primary Setups. Das heißt, man hat beliebig viele Maschinen dort stehen, die derzeit aktiv sind und die Verbindungen übernehmen. Da gibt es dann eine Reihe von Techniken, um das zu gewährleisten. Das ist Policy Routing, virtuelle MAC-Adressen auf Router-Seite und so weiter. Wie man sowas aufsetzt, will ich jetzt hier völlig außen vor lassen. Das ist relativ komplexe Ware. Contract-D kann das aber grundsätzlich unterstützen. Das heißt, dass dann die Contract-Informationen über nahezu beliebig viele Server entsprechend distributiert werden. Weil er relativ flexibel ist, unterstützt er auch verschiedene Methoden. Die erste Sache ist immer mein Transportmedium. Also wie bringe ich die Informationen zu meinen Knoten? Da werden alles gängige unterstützt, TCP, UDP und Multicast. Was bedeutet das im Detail? TCP ist klar, ist eine zuverlässige TCP-Verbindung, ist sicherlich, wie der Name schon sagt, relativ zuverlässig, hat aber auch so seine Tücken. TCP hat im Fehlerfall Probleme mit Congestion Tracking, relativ hohe Latenzen, weswegen man in solchen Setups TCP eigentlich immer sehr ungern benutzt. UDP ist dasselbe umgekehrt, hat sehr geringe Latenzen. Aber es ist unzuverlässig. Multicast ist dasselbe in anders. Das heißt, Multicast kann ich benutzen, wenn ich gerade viele Knoten habe. Dann möchte ich eigentlich nicht unbedingt alle meine Connection-Tracking-Informationen in Point-to-Point unter die Leute bringen. Da kann ich dann halt meinen Switch benutzen und kann Multicast verwenden. Wenn man einen sinnvoll konfigurierten Switch hat, funktioniert das auch. UDP und Multicast haben schlichtweg den Vorteil, sie haben geringe Latenzen. Dadurch, dass ich auf so Sachen wie Verbindungskontrolle verzichte, kann ich die Pakete einfach rausjagen und sie landen relativ schnell bei meinen Usern, bei meinen Slaves. Gut, das fange ich nun mit diesen Informationen an. Contract-D unterstützt verschiedene Protokolle, die es über diese Transportmedien fahren kann. Das einfachste aller Protokolle ist NoTrack. Das heißt, es wird immer der gesamte State bei einer Änderung gesendet. So. Das Protokoll, das ihnen zugrunde liegt, ist unzuverlässig. Das heißt, es hat keinerlei Ahnung, ist die Nachricht angekommen oder hat der Client die Nachricht überhaupt verarbeiten können. Das weiß es einfach nicht. Deswegen sollte man dieses NoTrack-Protokoll auch immer nur in Verbindung mit TCP einsetzen. Ja?
Wird der komplette State nur für die einzelne Verbindung gesendet?
Der komplette State.
Der komplette State von allen Verbindungen.
Der von allen Verbindungen. Macht, wie gesagt, an der Stelle nur mit TCP Sinn, weil man dann sicher sein kann, dass die Nachricht angekommen ist. Dieses Protokoll hat einen Counterpart. Das Alarmprotokoll. Macht selber in grün, sendet kontinuierlich relativ kurzen Zeitabständen die gesamte Connection Tracking Table über die Leitung. Ist sehr bandbreitenintensiv, hat aber grundsätzlich sehr, sehr kurze Latenzen. Macht aufgrund seiner Struktur nur mit UDP und Multicast Sinn. Ist aber auch nicht das, was man irgendwie benutzen möchte. Last but not least haben wir nämlich FTTW. Ich habe leider vergessen, wofür es steht. FTTW ist im Prinzip ein Protokoll, was der Pablo Nuera geschrieben hat. Ein sehr einfaches Protokoll, aber wie gesagt, von der Grundstruktur her zuverlässig. Das heißt, wenn der Nachricht beim Client nicht ankommt, weiß ich das, weil der Client entsprechend Rückmeldungen gibt. Das heißt, ich kann dieses Protokoll auch über unzuverlässige Transportmedien wie UDP oder Multicast fahren. Deswegen empfiehlt der Autor der Software, wenn man so ein Setup aufbauen möchte, diese Kombination. Das heißt, UDP mit Multicast und FTTW. Ich persönlich präferiere, wenn es die Anzahl von Knoten zulässt, UDP, weil es einfach leichter zu debuggen und zu prüfen ist, ob der Client die Nachricht überhaupt sieht und einfacher zu handeln ist. Multicast tut aber generell auch. Wer KeepAlive die einsetzt, hat sowieso Multicast funktionieren, weil KeepAlive, also VRP selber, arbeitet auch mit Multicast für die VRP-Nachrichten. Genau, die Umsetzung. Wie ich gerade schon sagte, Contract-D braucht einen HA-Manager. In netter Weise liefert der Autor der Software ein paar fertige Beispiele für Konfigurationen mit. Im Debian-Paket liefere ich die in User-Shader Contract-D Examples aus. Dort liegt in Verbindung mit KeepAlive und Contract-D ein Satz von fertigen Konfigurationen für alle dort genannten Protokolle. Das heißt, man kann mit Copy-and-Paste im Prinzip mit relativ wenig Aufwand das Ganze ausprobieren. Was dort auch liegt, ist ein Helfer für KeepAlive-D. Ich zeige das gleich nochmal im Detail. Der Contract-D benötigt Informationen darüber, wer denn jetzt überhaupt gerade Master ist, in welchem State sich der ganze Cluster befindet. Das benötigt sie nicht, aber es hilft ihm, damit er schnell reagieren kann und gegebenenfalls, wenn er sieht, mein Master wechselt gerade, schnell die Tabellen synken kann. Das funktioniert generell auch ohne, aber es wird halt empfohlen, mit sowas zu arbeiten. Dieses Skript liegt auch fertig in diesem Verzeichnis. So. Gut, ich muss jetzt erstmal blank ziehen. Ich habe ein sehr großes Beispiel dabei erstellt, was ich jetzt gleich zeigen werde. Was ich nicht aus noch ungeklärter Ursache nicht zeigen kann, ist den Standardfall, dass eigentlich bei einer ungültigen Verbindungen abbrechen. Die Folien gibt es auch alle online. Fotografieren lohnt nicht. Ich kann das nicht zeigen. Also wir haben gerade mit mehreren Firewall-Experten davor gesessen und wir haben die Ursache nicht ergründen können, warum das Beispiel nicht funktioniert. Das heißt, ich werde das gleich zeigen, wie man das Ganze aufsetzt, wie man den Contract hier aufsetzt, wie man sich das ansieht, wie man sich mal die Contract-Tabellen ansieht und so weiter und so fort. Was ich nicht zeigen kann, ist, wie es nicht funktioniert. Also wie der Standardfall ist. Vermutlich liegt es irgendwo in dem doch relativ komplexen VirtualBox Host-Netzwerk, was ich da aufgezogen habe, aber wir haben die Ursache einfach jetzt gerade in der letzten Stunde nicht finden können. Ist mir persönlich auch noch nie passiert. Normalerweise hat man immer das Problem, dass es nicht funktioniert. Gut, was habe ich da aufgebaut? Ich habe ein relativ einfaches Setup gemacht. Ich habe hier unten eine hochverfügbare Firewall aufgesetzt. Bei uns in der Firma ist diese typische Nomenklatur, dass sowas Entry-Server heißen. Kommt halt aus diesem IPvS-Umfeld, in dem wir uns oft bewegen. Diese Entries haben, summa summarum, eigentlich drei Interfaces. Interessieren tun uns nur zwei Interfaces, ETH1 und ETH2. Auf denen liegen diese beiden Netze. So. An dem einen Netz, an dem 55er-Netz, habe ich einen Server gehangen. Da läuft ein InetD mit Echo-Protokoll. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Für solche Testzwecke immer super. SSH läuft aber grundsätzlich auch dort. Und da unten haben wir einen Client, der kann Telnet und SSH benutzen. Und nicht im 50er-Netz. Was habe ich verwendet, um das Ganze zu machen? Also ich skippe das gesamte Setup als Vagrant-Setup. Ich weiß nicht, ob jemand hier schon Vagrant kennt. Das ist ein relativ neues Projekt. Kommt eigentlich so aus dieser Ruby-Software-Entwicklungsecke und wird zum Beispiel damit benutzt, um Deployment-Umgebungen zu testen. Vagrant arbeitet mit verschiedenen Virtual-Providern, wie zum Beispiel primär VirtualBox derzeit und Puppet zusammen. Das heißt, ich kann mit relativ wenig Aufwand mir virtuelle Maschinen hochziehen und diese vollautomatisch deployen mit Puppet, um dann Test-Setups zu machen, Software zu entwickeln, reproduzierbare Softwareumgebungen zu bauen und ähnliche Geschichten. Ich setze dieses Vagrant-Zeug mittlerweile sehr, sehr viel ein. Sei es nur, wenn ich was bei uns in der internen Software entwickle, um mir einen definierten Software-Teststand zu bauen, um Debian-Pakete zu bauen, damit ich ein sauberes Environment habe, ziehe ich mir einfach ein VSI-System hoch mit allen wichtigen Sachen. Gerade durch die Verbindung mit Puppet ist es halt extrem mächtig. Es kann auch grundsätzlich Sachen wie Chef benutzen. Puppet und Chef, ich glaube, sind die beiden supporteten Deployment-Systeme. Ich zeige jetzt auch gleich mal, wie das aussieht. Das Ganze liegt auch online. Die URL gebe ich am Schluss. Genau, dieser Talk wurde erstellt mit ASCII-Doc, aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Liegt auch alles online auf meinem GitHub-Account. Hier am Ende habe ich nochmal die Links, aber das machen wir später am Schluss. So. Müssen wir mal gucken, dass ich meine Systeme wiederfinde. Ja, da sind sie. Kann man das halbwegs lesen? Ah, geht ja sogar. Gut, wie viel Uhr haben wir? Ah, super, die Uhrzeit passt nicht drauf. Können wir die Uhrzeit bitte sagen? Wie viel? Gut. Dankeschön. So. Was haben wir hier? Kleiner alles. Das ist dieses Vagrant-Environment. Was das Vagrant auch kann, ist Multi-Rechner-Setups anlegen. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, ich habe ein Vagrant-Setup, da habe ich einen Knoten, zwei Server und einen Client. Kann man das dann entsprechend hier so durchdrucken? Ist das lesbar? Kann man das entsprechend hier so durchbauen, dann baue ich mir halt hier so Entry-Server, gebe den Netzwerk-Interfaces, sage ihm, dass ich gerne Puppet benutzen möchte. Das Ganze mache ich halt im Prinzip viermal. Bum, 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 bum. Sage ihm halt, was ich hier für eine Basisbox verwenden möchte. Basisbox ist halt ein Template, was man anlegt mit VirtualBox, mit entsprechenden Tools, wo einfach zum Beispiel eine blanke Debian-Installation drin ist. Mit Puppet. Gibt es auch bei mir auf der Webseite. Die Box, die ich als Standard benutze, das ist eine einfache Visi-Installation, die einfach ein Puppet 3 installiert hat.
Ja, es gibt ja auch Tools von gleichen Infrastructure-Programmen, von Hashimoto, Packer und von einem Kumpel von dem PC, der halt diese Boxen auch automatisiert baut.
Ja. Es gibt auch eine große Webseite, die für alle möglichen Distributionen, Softwarekombinationen, fertige Basisboxes listet. Wobei das Selbsterstellen, das hat mich, glaube ich, 30 Minuten oder so gekostet. Ich persönlich habe immer Bauchschmerzen damit, wenn ich mir irgendwoher ein fertiges VMware-Image oder was auch immer Image ziehe und dann darauf irgendwas mache, weil ich nie weiß, was sich in diesem Image wirklich verbirgt. Deswegen baue ich sowas lieber selber. Muss aber im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Irgendwann landet vielleicht doch mal irgendein Kram davon in Produktivsystemen und dann will man einfach nicht von irgendwelchen fremden Leuten SSH-Keys oder sonstige Sachen haben. Das macht keinen Spaß. Hier kann ich noch ein paar VirtualBox-Konfigurationen machen und das war es im Prinzip schon. So der interessantere Teil findet hier tatsächlich bei mir im wirklich im Versailles Manifest statt. Da habe ich einfach für meine verschiedenen Server-Typen, also Maschinentypen, Manifeste eigentlich. Ich zeige jetzt einfach mal hier nur das Entry-Setup. Wer Puppet kennt, wird es halbwegs lesen können. Ich demonstriere es einfach nur ganz kurz. Hier oben lege ich ein paar Pakete fest, die ich auf den Systemen haben möchte. Hier unten sage ich, das ist ein Keep-Alive-D-Knoten. Ganz wichtiger Teil ist hier diese Virtual Router ID. Ich kann im Prinzip beliebig viele VRP-Konfigurationen auf einem Keep-Alive-Server fahren. Das ermöglicht zum Beispiel Setups wie Kreuz-IPs. Das heißt, ich habe je eine VIP auf meinem ersten und auf meinem zweiten Entry. Und wenn einer von beiden ausfällt, wechselt die IP halt zum Überbleibenden, dass der am Ende zwei VIPs hat. Das ist so ein Poor Man's Load Balancing zum Beispiel, was man machen kann, damit beide Knoten funktionieren und was tun. Priority ist klar, der mit der höchsten Priority gewinnt und wird Master. Wenn man dieselbe Priorität setzt, dann tun die beiden sich einigen. Ich empfehle allerdings, damit man einfach definierte States hat, meistens mit Master zu arbeiten. Hängt immer ein bisschen vom Environment ab. Das muss man immer ein bisschen abwägen. Dann sage ich noch, auf welchem Interface das läuft. Hier unten ist eine zweite Konfiguration auf dem ETH2. Die hat eine andere Router-ID. Und hier unten habe ich eine so eine Sync-Gruppe aufgebaut. Diese Sync-Gruppen sind insofern einfach sinnvoll, weil wenn ich meistens gehört zu einer Firewall ein eingehendes Interface und ein ausgehendes Interface. Und es ist total großartig, dass wenn mein ausgehendes Interface kaputt ist, dass das eingehende Interface seine VIP dann auch verliert. Wenn ich keine Sync-Gruppe habe, habe ich halt plötzlich einen gesplitteten Server. Das ist nicht schön. Deswegen habe ich eine Sync-Gruppe angelegt, in dem sich meine beiden oben definierten Instanzen befinden. Und last but not least, die letzten drei Zeilen sind der für uns interessante Teil. Das ist nämlich dieses Primary Backup Skript, was vom Autor kommt, was dem Contract D halt sagt, wie ist denn der Status des Servers gerade. Der Contact-D und der Keep-Alive-D unterstützt sogar die Notify-Skripte. Diese Notify-Skripte werden halt aufgerufen bei bestimmten Events. Das ist, wenn er Master wird, wenn er Backup wird oder wenn er irgendeinen Fault-State ermittelt. Haben wir hier entsprechend auch konfiguriert. Wenn ich jetzt mein Provisioning starte, das ist schon gestartet, sehen wir das gleich auch mal auf den Live-Systemen. So, ich habe hier eine ganz simple Contract-D-Konfiguration, die ich auch wiederum über Puppet ausfordere. Die entsprechenden Puppet-Module gibt es entweder auf PuppetForge, beziehungsweise das Keep-Alive-D-Modul habe ich massiv gepatcht, damit es zum Beispiel Sync-Gruppen und Ähnliches supportet. Das werde ich auch die nächsten Tage irgendwann releasen und dem Autor als Patch zur Verfügung stellen. Genau, da machen wir eine einfache Contract-D-Konfiguration. Wir benutzen UDP. Das Alarmprotokoll für unser Setup hier reicht das völlig. Sagen ihm, auf welchem Interface er arbeiten soll und wie unsere Knoten eigentlich heißen. Also wer er selbst ist und wer unsere Gegenstelle ist. Der Contract hier unterstützt redundante Links. Das heißt, ich kann theoretisch beliebig viele von diesen Config-Blocken konfigurieren über alle meine zur Verfügung stehenden Interfaces, auf dem ich meine Gegenstelle zum Beispiel erreiche. Was dann sicherstellt, wenn zum Beispiel ich irgendwie drei Netzwerkkarten in das Netz habe, die meine gegenüberliegende Seite zum Beispiel erreichen können, also in dem Fall zwei Stück, nämlich das eingehende und ausgehende Interface, kann ich halt versuchen, auf jeden Fall diese State-Informationen noch loszuwerden, selbst wenn jetzt mein ETH2 runtergeht. Das habe ich jetzt hier gelassen. Im Produktivfall will man das natürlich tun. Und immer so viele Informationen wie möglich verbreiten. So, hier unten kommt dasselbe nochmal für die Node 2. Sieht im Prinzip fast identisch aus, nur ein paar gewechselte Source-Adressen und Zieladressen. So, hier unten ist noch Firm, damit mache ich meine IP-Tables-Konfiguration. Wer mal in die Verlegenheit kommt, irgendwie IP-Tables benutzen zu müssen im größeren Stil, dem kann ich Firm sehr ans Herz legen. Firm ist ein in Perl geschriebenes Tool, was im Prinzip eine Metasprache für Firewall-Regeln definiert. Es legt einen nicht zu großen Glue über IP-Tables selbst. Das heißt, man muss schon IP-Tables verstehen, aber wenn man Sachen wie Schleifen haben will, vordefinierte Variablen, Makros, Subfunktionen, dann ist Firm sicherlich ein gutes Tool, um damit zu arbeiten. Es wäre nichts für Leute, die keine IP-Tables können. Die sollen dann Shorewall oder, Gott, wie heißt es? Ja, genau, das den unsäglichen FW-Bilder benutzen. Für alle anderen ist Firm sicherlich eine ganz nette Geschichte. Und unten, last but not least, setzt sich IP-Forward an, sonst funktioniert unser ganzer Setup halt nicht. So, die anderen beiden Manifeste, Client und Server, sind völlig unspannend. Die installieren ein paar Pakete und ein paar Routen. Nein, habe ich ja, das ist ETH2. In dem Fall. Achso, meinst du das? Noch ein weiterer Link. Ja, das ist ein interessantes Thema. Es gibt da im Prinzip zwei Fraktionen. Es gibt diese Fraktion 1, die sagt, wir machen über alles einen dedizierten Sync-Link. Okay. Die Frage war, ist es nicht sinnvoller, einen dedizierten Link zwischen den beiden Entry-Servern zu haben, über den diese Informationen ausgetauscht werden? So, es gibt da im Prinzip zwei Gruppen von Verfechtern. Gruppe 1 ist sagen, ich will einen dedizierten Link haben, damit ich immer die maximale Bandbreite und so weiter zur Verfügung habe. Das kann auch Hochlastsystemen sicherlich sinnvoll sein. Das Problem, was ich immer dabei sehe, ist, was ich halt auch schon in der Praxis gesehen habe, meine eingehenden Ausgehinterfaces sind gerade verstorben, hey, aber die halten sich immer noch fleißig und kriegen überhaupt gar nicht mit, dass irgendwas richtig kaputt ist. Deswegen bevorzuge ich es gerade bei VRRP sehr, wirklich doch auch das Tracking über die aktiven Interfaces zu machen, damit ich auch wirklich mitkriege, wenn dort ein Fehlerfall auftritt. Von der Bandbreite her ist bei den meisten Firewalls, die wahrscheinlich die Leute hier im Saal jemals aufsetzen, die Flut an Contract-Informationen nicht so groß ist, dass es wirklich zu einem ernsthaften Problem wird. Ich behaupte mal, wenn die Flut an Contract-Informationen so groß wird, dass es diese heutzutage üblichen Gigabit-Interfaces saturiert, habe ich ganz andere Probleme. Dann habe ich nämlich vorne an meinem Gigabit-Interface so viele Informationen anstehen, dass wahrscheinlich sowieso alles schon tot ist. Das ist einfach so meine Erfahrung mit diesen Dingen. Hängt natürlich immer wieder von einer Einzelfallbetrachtung ab. Also ich mag da jetzt keine pauschalen Empfehlungen geben. Das ist einfach nur das, so, was meine Erfahrung mit diesem Thema sagt. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wollte es mal live, ich wollte es mal zeigen. So. Ja, ich habe jetzt einfach im Vagrant Status aufgerufen. Der zeigt mir hier ganz gut, meine Maschinen laufen, wo sie laufen. Das ist schon mal ganz gut. Ich kann mich jetzt auch über Vagrant, SSH, Entry 1, ich schiebe den mal nach oben. Kann ich mich jetzt auf die Maschine einloggen. Das Ganze mal konfigurationstechnisch live ansehen. Das ist im Prinzip, was unser Puppet, noch ein bisschen viele Leerzeilen drin, uns aus unseren Configs gemacht hat. Nämlich hier unsere VRP-Instanz, unsere zweite VRP-Instanz und unsere VRP-Sync-Group, unsere Notify-Skripten. Sieht nicht weiter spektakulär aus. Ja? Nee, fürs Beispiel habe ich das gelassen. Falls ich hier mal wirklich zeigen will, wie sieht es denn mit diesem Bidump aus, ist es sicherlich hilfreicher, wenn ich nicht erst AES entschlüsseln muss. Gut. Wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Ich glaube, ein anderes gerade Master. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Ich mache es mal ganz groß. So. Ich habe jetzt hier meine ETH 1 und ETH 2. Wenn ich auf dem Monitor zeige, sieht das natürlich kein Schwein. Diese haben, das sieht man hier unten, auch vor allen Dingen am, am Secondary Scope, der Kernel diesem Interface verpasst. Das ist die IP-Adresse, dass ich meine beiden VIP-Links entsprechend auf den Firewall-Knoten habe. Sollte jemand auf den Trichter kommen, heutzutage noch if-config zu benutzen, muss ich dem eine klare Absage erteilen. If-config unterstützt bis heute keine virtuellen, also keine Alias-IPs aufs Interfaces. Wer glaubt, ETH 0 Doppelpunkt 1 ist ein Alias-Interface, der irrt. Das ist eigentlich ein kruder Hack, der eigentlich schon lange aus dem Kernel verschwunden sein sollte. Das sind echte mehrere IP-Adressen auf Interfaces. Mit IPv6 hat es das Thema ähnlich. Wie man im if-config schön sieht, gibt es die Adresse gar nicht. Also gleich die Finger weg von if-config lassen und IP-Root anfangen. Man muss IP-Root sicherlich nicht so benutzen wie ich, mit einem Buchstaben kürzeln. Man kann es auch ausschreiben. Kommt immer auf dasselbe raus. Gut. Man sieht, das Interface ist da. Ich kann jetzt einfach mal Folgendes machen. Hier auf meinen zweiten Entry-Knoten. Und stoppe jetzt mal im ersten Knoten die Giebel-IP. Es dauert im Schnitt knapp unter einer Sekunde. Da ist er. Hier sehen wir, dass er plötzlich anfängt, unsere VRP-Sync-Gruppe, VG1, in den Master State zu versetzen. So, bedeutet, wir transitieren hier in den Master State. Wir notifizieren unseren Cronpile Primary Backup. Hier sieht man dann ganz gut, der NTPD, eine von diesen Software, die sich dynamisch an IP-Adressen binden, an Source-Adressen, hat nämlich genau das getan und hat festgestellt, hey, guck mal, das sind zwei neue IP-Adressen. Hat sich auf diese neuen IP-Adressen gebunden. Das heißt, die Übernahme hat einmal frei funktioniert. Man kann das auch einfach mal 1024768 ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Das ist jetzt ein Ping über die Firewalls auf meinen Client. So, wenn ich jetzt hingehe und starte hier den KeepAlive hier wieder, der ja die höhere Priorität hat, sieht man, wir haben jetzt hier so einen Rückwechsel, hatten da eine ganz, ganz kurze Pause. Das ist die Zeit, die der Kernel im Prinzip braucht, das Ganze zu übernehmen. Wir können weiterhin pingen. Das ist im Prinzip, was wir jetzt hier haben, schon unser einfaches Hochverfügbarkeits-Setup. Funktioniert. Habe ich Content installiert? Na, tut's jetzt, tut's nicht. Ding, 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 ding. Hier habe ich es aber installiert, reicht auch. Was ich versprochen habe, die Contract Table. Ist hier relativ übersichtlich, weil auf diesem System nicht viele Verbindungen sind. Ich will es einfach nur mal ein bisschen exemplarisch zeigen, damit man ein bisschen das Gefühl hat, was steht denn überhaupt hier drin. Ding, 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 ding. Das ist hier, die ist interessant, interessant, interessant. Schauen wir mal, was interessant ist. Destination ist auch 10.002. Ah, wir machen mal was Sinnvolles. Vergessen. Quatsch. Wenn ich zeigen will, wie die Verbindungen über den Entry 2 laufen, sollte ich natürlich auch den Master auf den Entry 2 setzen. Da ist unsere 12. Verbindung. So, sehen wir sie, sehen wir sie, sehen wir sie. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Wir machen das mal ein bisschen deutlicher. Contract. So, was ich halt gemacht habe, ich bin auf meinen Client gegangen, habe über die Firewall eine Verbindung zu meinem Server aufgebaut, über das Echo-Protokoll. Für alle, die es nicht wissen, das ist Port 7. Man merkt, es ist sehr alt. Hier sieht man ganz gut, in welchem State sich das Ganze befindet. Wir haben ja eine fertige Verbindung, Source-Adresse, Destination-Adresse, nochmal dasselbe in grün, nämlich in umgekehrt, weil eine Verbindung immer zwei Richtungen hat. Hier sieht man, welchen High-Port wir im Prinzip für die Daten da ausgewählt haben. Man sieht einmal Verbindung in zwei Richtungen, erwartet. Das ist eine gute Frage. Okay. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, tut mir leid. Mit FW-Marks arbeite ich äußerst selten. Habe ich immer wieder mehr Ärger mit gehabt, deswegen benutze ich die eigentlich. Ich weiß, dass KeepAlive. Also KeepAlive kann auch FW-Marks benutzen. Mag ich aber persönlich nicht so gerne. Ist furchtbar zu debuggen. Wir haben das beim Kunden von uns. Das ist nicht so schön. Also ich mag es dann lieber eindeutig, ohne IP-Tables. Ja. Gut. Contract. So. Also wir können jetzt Folgendes machen. Weil es schon läuft. So, was man hier ganz gut sieht, der Contract D ist hier hochgekommen. Installation completed. Starting in Daemon Mode. So, wenn ich jetzt hingehe, ich müsste jetzt mal eine Verbindung aufbauen. Sehe ich natürlich die Meldung, die ich sehen möchte, nicht. Was jetzt jedenfalls im Hintergrund passiert ist, ist, dass der Contract-D unsere Verbindungen untereinander verteilt. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, ich habe ein paar technische Probleme noch, die wir gerade einfach nicht finden konnten. Aber im Prinzip ist das, was ich gerade gemacht habe, alles das, was nötig ist, um diese zuverlässigen Firewall-Übernahmen zu ermöglichen. Ich werde das zu Hause auch mal debuggen, was das Problem ist, werde das updaten bei mir im Talk entsprechend und auf meinem GitHub-Account, damit das jeder mal auch vernünftig zu Hause nachvollziehen kann. So, ich glaube, ich bin jetzt auch so ziemlich, genau, am Ende. Einfach nochmal kurz, was es an Informationen online gibt. Ich hinterlege das auch nochmal im FRAP, also in dem Tool von der FOSCON. Einmal der Talk, der liegt entsprechend exportiert auf meinem YouTube-Account. Das ist eine HTML-Präsentation. Moment. Wir sind ja modern. Gibt es den QR-Code dazu? Für alle, die es noch brauchen. Also liegt sowohl die HTML-Version, das ist vielleicht eine HTML-Präsentation, die ich mit ASCII-Doc erstellt habe. Wenn das jemand interessiert, kann ich Ihnen das auch noch zeigen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da liegt das gesamte Railgun-Setup, inklusive alle verwendeten Puppet-Module und der Puppet-Konfiguration. Das heißt, wenn man das mal selber nachstellen möchte, kann man das dort tun. Was ich in dem Git noch updaten muss, ist der Link zu den zur Basebox. Die muss man sonst durch eine Debian-Basebox mit Puppet selbst ersetzen. Davon gibt es aber massig zum Runterladen. Genau, dann wäre ich jetzt eigentlich grundsätzlich am Ende. Ich hätte das mit dem Contract gerne noch ein bisschen besser live gezeigt, aber wir haben seit 10 Uhr versucht daran, das zu fixen, aber wir haben es nicht gefunden, ja? Die Frage ist, ob diese ganze Geschichte Cluster-IP unterstützt. Muss ich mal fragen, was ist Cluster-IP? Was ist Cluster-IP?
Es ist ein wunderschönes IPv6-Target, mit dem man eine IP-Nummer mehrfach anzeigt.
Habe ich noch nie probiert. Also was das Keyboard davon grundsätzlich kann, ist mit virtuellen MAC-Adressen arbeiten. Das läuft wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung hinaus. Cluster-IP habe ich selber noch nie getestet. Aber ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte jetzt auf Anhieb. Müsste ich mir mal ansehen im Detail. Das wäre ich einen anderen Fall, den ich nie hatte. Die Frage ist, ob dieses Active-Active-Setup wirklich auch Bandbreitengewinn oder Ähnliches bringt oder ob man da so Hashing-Sachen fahren muss, wie alle geraden IPs landen links, alle ungeraden IPs landen rechts. Grundsätzlich gilt, das Setup dort macht selber nichts dafür. Das muss, diese Verteilung auf dieselbe IP muss im Prinzip von der Stelle davor passieren. Das muss der Switch machen, der Router machen oder Ähnliches. Mit Linux-Mitteln alleine ist es so nicht ohne weiteres möglich. Also was ich machen kann, ist mit IP-Routing, mit Policy-Based IP-Routing, kann ich zum Beispiel meinen Clients mehrere Ausgangs geben. Das funktioniert. Also das übliche Problem, wenn man sowas macht, man sagt, ich habe ein NAT bei mir zu Hause stehen, an zwei verschiedenen ISPs. Wenn das der ISP entsprechend supportet, kann ich tatsächlich mit diesem Setup über beide ausgehenden Router kommunizieren. Das funktioniert dann auch zuverlässig. Also im Sinne von Paket darf mal links, Paket darf mal rechts laufen, weil eben diese Verbindungsinformationen, die dafür benötigt werden, damit das funktioniert, auch vorhanden sind. Ist wie gesagt nicht überall umsetzbar. Diese Sachen sind technisch sehr, sehr schwer umzusetzen, weil halt nicht überall das gegeben ist, dass plötzlich zwei MAC-Adressen mit derselben IP senden dürfen und solche Sachen. Also es ist halt schwierig. Wenn der ISP entsprechendes virtuelles Bonding kann über seine eigenen Anschlüsse, was auch nicht überall gegeben ist, kann man sowas machen. Also dann hat man auch eine doppelte Bandbreite zum Beispiel für seine Internetverbindung. So, ja.
Ganz on topic, wenn du auf zwei verschiedene ISPs nattest, die Wie machst du das ohne Firewall-Wags?
Naja, ich natte nicht, wenn dann sowieso nicht auf zwei verschiedene ISPs, weil da habe ich zwei verschiedene Netze. Das funktioniert nicht. Also zumindest nicht, wenn ich eine Lastverteilung zwischen beiden haben will.
Natürlich, meine ausgehenden Verbindungen gehen alle nach links, aber es ist ja möglich, dass eingehende Verbindungen richtig gelattet werden. Das habe ich ohne Firewall-Wags bisher noch nicht hinbekommen.
Ich habe es mal irgendwann mit Policy-Based-Routing gemacht. Ich glaube, da habe ich auch FW-Max verwendet. Ja, also das ist, glaube ich, einer der Fälle, wo man FW-Max haben möchte, wenn ich mich recht entsinne. Ja, es gibt auch ein entsprechendes IP-Tables-Modulus-Modul, wo ich dann sagen kann, alle geraden IPs links, alle ungeraden rechts. Es gibt da Möglichkeiten zu, schön sind sie eigentlich alle nicht. Was man eigentlich haben will, ist ein Bond 0 über zwei ISPs. Das gibt einem nur keiner. Ich weiß auch nicht, ob es technisch das im ISP-Umfeld überhaupt gibt. Schon gar nicht, wenn man zwei verschiedene IPs aus Redundanzgründen hat, weil dass sie so weit zusammenarbeiten, das kann man vergessen. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich in dynamischen Routing-Protokollen bewegt, aber auch nicht jeder möchte unbedingt zu Hause ein AS sitzen haben oder so. Das ist, man kann das machen, wenn man groß genug ist, aber es ist auch nicht leicht zu handeln. Das ist eine Menge Brandwissen, was jetzt nicht, sag ich mal, in den typischen How-Tos kursiert, wie man BGP, AS-Netze, dynamisches Routing und so weiter benutzt. Da muss man sich schon im ISP-Umfeld bewegen, ja bitte? CARP kommt ursprünglich aus OpenBSD und ist ein Wirt-Protokoll, was die OpenBSD da sich ausgedacht haben, um im Prinzip dasselbe zu erzielen wie VRP. Warum haben sie das getan? Es gibt ein Patent auf VRP, was allerdings nicht enforced wird. Es gibt ja auch eine RFC dazu, was das ganze Patent eigentlich wieder hinfällig macht. Macht aber im Prinzip grundsätzlich dasselbe. Ich mag das UCAP persönlich nicht so gerne, weil es nicht so flexibel ist wie KeepAlive.d. Also KeepAlive.d kann man sehr, sehr flexibel gestalten. In neueren Versionen habe ich auch SNMP-Support in KeepAlive reingepatcht. Das heißt, ich kann über SNMP fragen, was ist im Cluster los. Ich kann dynamisch Gewichtungen via SNMP verändern und ich kann dynamisch via SNMP Knoten dazu nehmen oder wegnehmen. Das sind so Sachen, die kann ich mit UCAP einfach nicht machen. UCAP ist, wenn ich wirklich nur eine IP hin und her schubsen möchte, dann ist UCAP sicherlich geeignet, aber für diese komplexeren Setups und insbesondere, wenn man dann IPvS noch benötigt, ist UCAP halt raus, weil es überhaupt keine IPvS-Unterstützung selber kann. Deswegen, ja.
Zwei nehmen wir noch.
Wenn noch zwei sind.
Wenn noch zwei sind.
Ja. HATPI ist offiziell tot. Auch HATPI 2. Pacemaker ersetzt.
Ja, das tut ja nur weh.
Ja, ja, eigentlich ist es tot. Also man sagt, es ist tot. HATPI 2 ist aber nicht mehr raus. Ja, auch das. Das sowieso. HATPI 2 hat HATPI 1 ersetzt, Pacemaker ersetzt HATPI 2. Richtig gepflegt, keines von dreien. Abgesehen davon, dass es diese typische XML-Krankheit hat. Es gibt Leute, die Heartbeat 2 mögen. Ich persönlich versuche sowohl Heartbeat 1, 2 als auch Pacemaker eigentlich immer so weit wie möglich zu meiden. Es lässt sich, wie gesagt, nicht immer verhindern, weil man bestimmte Setups nicht anders fahren kann. Aber wie gesagt, es sind ein paar der hässlichsten Tools, die ich je eingesetzt habe. Also gerade im Fehlerfall. Also da habe ich schon die unmöglichsten Dinge erlebt, die sich auch im Nachhinein nicht klären lassen, warum es jetzt passiert ist. Ja, eine Frage hätten wir noch, wenn wir eine haben. Ja? Bisschen lauter bitte. Ja, natürlich. Also das ist die Frage ist halt, ob das Setup grundsätzlich IPv6 fähig ist. Sowohl KeepAlive.d als auch IPvS, als auch IP-Tables sowieso, also IP6-Tables, als auch Fern. Also alle bei mir eingesetzten Komponenten sind mittlerweile IPv6 fähig. Für IPv6 mit IPvS sollte man allerdings einen Kernel größer 3.6 oder 3.7 irgendwas in dem Dreh rumfahren. Sonst funktioniert das nicht. Genauso wie eine relativ aktuelle IPvS-ADM-Version. Ich glaube, 3 Jahre oder so.
Das heißt aber, es gibt nur den einen Contract-D und nicht auch so ein Contract-6D.
Nee, das ist der Contract-D.
Das sind ja zwei Tabellen.
Genau, das ist, es gibt nur einen Contract-D. Also mir wäre nichts anderes bekannt. Und laut Dokumentation macht der IPv6. Ich habe selber persönlich noch nicht getestet, ich muss mich da auf die Dokumentation verlassen, aber ich glaube dem Pablo mal, dass er das richtig gemacht hat. Gut.